SR1 Europawelle. Abendrot.
Zu Gast heute Abend Ann-Marlene Henning, Psychologin, Sexual- und Paarberaterin und Autorin. Die gebürtige Dänin ist Co-Autorin des Buchs Make Love. Ein Aufklärungsbuch, nicht nur für Jugendliche. Denn, so Ann-Marlene Henning, gerade in Zeiten von Internet und Computer besteht bei der nächsten Generation mehr Aufklärungsbedarf als je zuvor. Sex ist überall verfügbar, aber nicht unbedingt das Wissen darüber. Make Love will das ändern. Ohne Tabus und ganz entspannt.
Ja, schönen guten Abend nach Hamburg, Frau Henning.
Ja, hi.
Wieso schreiben Sie im 21. Jahrhundert ein Aufklärungsbuch?
Naja, ich sitze ja im 21. Jahrhundert in meiner Praxis mit Klienten, mit Erwachsenen allerdings, und sehe täglich, was die Menschen oder höre täglich, was die nicht wissen oder was die falsch wissen und welcher Druck dadurch entsteht. Und dann ist mir klar geworden, dass ich aufklären muss und dann mit Jugendlichen auch anfangen könnte.
Ja, Sie sagen es, das richtet sich an Jugendliche. Wissen die nicht eigentlich schon alles, die Jugendlichen?
Ja, das ist eine gute Frage. Jedenfalls können die viele Infos bekommen. Mhm. Die brauchen ja nur auf ihr Handy drücken oder ins Internet gehen und dann kommt alles Mögliche. Aber ob das jetzt die Wahrheit oder das Wahre ist, ist hier die Frage. Also ich habe das festgestellt beim Schreiben schon, oder wenn Journalisten kommen oder so und schnell etwas recherchiert haben, dass es zum Beispiel oft falsch ist. Mhm. Und ich stelle auch fest, dass viele Leute so simple Dinge wie Penisgrößen oder sowas zum Beispiel nicht recherchiert haben. Erwachsene, die denn leiden unter einem kleinen Glied, was eigentlich in der Tat Pornogröße hat. Mhm. Also es scheint auch, dass man nicht alles sucht, was man könnte.
Kann ich denn auch als Erwachsener mit Ihrem Buch etwas anfangen?
Ich glaube, ja. Das ist, was wir immer hören jedenfalls. Es gibt ja sogar Stimmen, die meinen, das war ein toller Werbegag von uns, so zu tun, als ob es für Teenager ist.
Aha, das ist sozusagen dann verkaufsfördernd. Welche Rolle spielt denn heutzutage die Schule bei der Aufklärung? Also die Lehrer, der Biologieunterricht, keine Ahnung, wo das stattfindet mittlerweile.
Ja, das Ding ist ja, dass es so geregelt ist von oben, hätte ich fast gesagt, dass man das auch vermeiden kann als Lehrer, das zu tun. Und das ist zum Beispiel bei meinem Sohn passiert, er ist jetzt 19. Er hat es nie gehabt, Sexualaufklärung, weil der Biolehrer das nicht so mochte.
Aha.
Und also das höre ich sehr, sehr oft, dass es gar nicht stattfindet. Und sonst findet das ja dann statt, was derjenige selber weiß und kann, der da steht. Und je nachdem, wie verklemmt der oder diejenige ist.
Mhm.
Wenn ich da eine kleine lustige Geschichte
gerne
erzählen darf. Ich hatte gerade eine Biologielehrerin eine etwas über 50-jährige Biologielehrerin als Kandidatin, wollte ich gerade sagen, als Klientin. Worum es ging, ist jetzt egal, aber ich meinte doch irgendwann das Gefühl zu haben, ich müsse doch ein bisschen Anatomieunterricht machen. Mhm. Und sie meinte dann, das würde wahrscheinlich nicht nötig sein, weil sie ja Biologielehrerin sei. Und ich habe dann gefragt, also dann mache ich jetzt nur eine schnelle Testfrage. Wie groß ist denn die Klitoris zum Beispiel? Und dann hat sie ziemlich stolz und wissend gesagt, naja, ob man jetzt sagt erbsengroß oder was da vorne so rausguckt. Also ich würde jetzt sagen erbsengroß. Und dann habe ich gesagt, dann weiß ich jetzt, dass ich den Anatomieunterricht machen muss. Ja. Und das ist ein gutes Beispiel, weil sie unterrichtet Kinder. Sie kann auch gar nichts dafür, weil viele denken, dass die Klitoris so klein ist.
Mhm.
So sollte man das lernen?
In Ihrem Buch zum Beispiel.
Ja.
Was wollen Sie denn generell mit dem Buch erreichen? Also Aufklärung ist gut, aber wo bringt sie uns hin, die Aufklärung? Also in dem Fall die Jugendlichen, die es lesen.
Ja, also ich sage ja, in meiner Praxis sehe ich das. Ich möchte einfach, die Leute möchten auch einfach mehr Spaß haben und Sexualität genießen können. Und da muss man einfach ein bisschen mehr wissen als das, was man so im Porno kennenlernen kann und was weiß ich. Also ich glaube, ja, ich sehe das in der Praxis, dass die Leute einfach lächelnd und glücklich herausgehen.
Mhm.
Also das ist echt ein wie nennt man das? Ist ein Wunsch von mir.
Ja, wir hören es ja jetzt schon, Sie reden relativ unkompliziert über Sex, wenn man das Buch liest. Es ist auch sehr locker und entspannt geschrieben, sage ich mal.
Ja.
Muss man sich eigentlich schämen, wenn man über Sex und Erotik redet, oder darf man das?
Tja, das war jetzt eine schöne Frage. Müssen muss man gar nichts, aber manchmal darf man das, finde ich, ja.
Wir tun es heute Abend an Marlene Henning, heute zu Gast im Abendrot Talk. Frau Henning, was soll uns dieser Titel sagen? Make Love.
Ja, darf ich mal erstmal kurz eine kleine Korrektur bringen?
Ja.
Ann-Marlene Henning und Tina Bremer-Olszewski.
Ja.
Ja, das ist nicht unwichtig, was
Haben Sie recht, haben wir vorhin im Vorspann auch gesagt.
Ja, super, weil diese Sprache ist ja ganz wichtig, wenn man sowas über sowas schreibt, über Sexualität. Entschuldigen Sie, was haben Sie gerade gefragt?
Make Love, der Titel, haben Sie sich ja, ja. sicherlich bewusst ausgesucht.
Oh, ja.
Ist das das Motto?
Ja, genau. Also Make Sex, ja schön, aber Make Love ist ja noch schöner, wenn da noch ein bisschen mehr bei ist. Also auch was, eine Sinnlichkeit, ein Gefühl.
Ja, wie ist denn das Verhältnis von Sex und Liebe? Schwierige Frage, ne?
Naja, ja, große Frage. Also man kann beides unabhängig voneinander machen, würde ich mal sagen. Und es ist auch nicht immer eins besser als das andere. Ich finde, man kann auch einfach mal Sex haben. Es gibt gute One-Night-Stands, es gibt auch einfach Vögeln. Aber viele sagen ja, vielleicht hat es was mit dem Alter zu tun eventuell. Mhm. Irgendwann denkt man vielleicht, boah, ich weiß ja, wie es auch noch besser geht.
Ja. Wie haben Sie denn dieses Buch aufgebaut? Also das Inhaltsverzeichnis liest sich ganz spannend.
Ja, da macht man sich viele Gedanken drüber. Wir haben jedenfalls eine Einleitung, was ein großes Grundproblem gleich auf den Punkt bringt. Und dann geht es los. Erst in die eigene Hände und dann in die andere. Mhm. Habe ich fast gesagt, die Hände des Partners. Also jedenfalls ein Riesenthema. Kenn dich selber.
Mhm. Also das, was bei vielen auch fehlt, dass sie einfach gar nicht probiert haben, sich selbst kennenzulernen, um dann das Ganze mit einem Partner auch zu machen. Heißt also Aufklärung dann auch technische Hinweise?
Ja, ich wollte nämlich gerade sagen, also auch in der Praxis sehe ich das, dass wenn Leute mit, oft Frauen zum Beispiel, mit Orgasmusproblemen kommen, ich muss ja fragen, aber das ist so sicher wie Arme in der Kirche, wenn die meisten sagen dann, ach nee, ich habe mich auch nie selber angefasst.
Mhm.
Und dann gebe ich nicht technische Pfiffs, sondern ganz von Grund auf anfangen, sich anzufassen, zu streicheln, zu spüren. Ja, und dann gibt es tatsächlich irgendwann ein paar Tipps und Tricks.
Mhm.
Also
Ja, dieses sich selbst anfassen ist ja in vielen Familien tabu oder war früher in der Erziehung tabu. Deswegen brechen Sie ja gleich eins am Anfang des Buches sozusagen.
Ja, das ist, und wenn man sagt, war früher, ich kann dann nur sagen, ist noch.
Mhm.
Ja, also vielleicht bei einigen Jugendlichen nicht. Die nehmen das selbstverständlicher, aber ich hoffe. Also das scheint mir so ein bisschen eine Lockerung zu geben. Ich habe auch 20-jährige, 22, 24-jährige Klienten, die mit Problemen kommen, wie zu früh kommen oder so, aber auch Frauen, die lernen wollen, die es noch nicht können, aber sich anfassen. Also ich glaube, da ist eine kleine Öffnung da.
Wir hören schon, und ich habe es auch gelesen, Sie nennen die Dinge beim Namen. Gibt es denn auch was zu sehen in dem Buch?
Also ja, das war optisches. Jetzt es gibt was zu sehen. Ja, genau, da wurde auch viel drüber gesprochen. Wir haben
deswegen spreche ich es an.
Paare fotografiert quasi, oder Heji Shin hat junge Paare fotografiert, die sind alle über 18, das ist wichtig. Und wie sie meint, auch beim richtigen, beim Sex, beim Liebe machen. Also das sind echte Paare. Und also, es wurde auch nicht durchgezogen, wenn gerade an dem Tag nichts ging.
Ja.
Dann wurde das war nicht wie im Porno, jetzt müsst ihr aber. Nein, dann wurde einfach, ja, bis morgen oder sowas.
Also die haben sich freiwillig dazu bereit erklärt.
Ja,
ist das denn dann was für Jugendliche oder müssen wir sagen, erst frei ab 18?
Ja, wir haben lange diskutiert über diese Frage und haben entschieden zu sagen, für Menschen, die anfangen, Sex zu haben. Ich habe 40-Jährige, die noch keinen Sex haben, die da was lernen können, aber auch Jugendliche, die schon lange Sex hatten, mit 13 oder sowas.
Haben Sie auf das Buch Reaktionen bekommen, positive, negative?
Oh, das Buch überhaupt, meinen Sie?
Ja.
Ja,
dass es sowas gibt, neu.
Sehr, sehr, sehr positive. Ich muss sagen, auch ich freue mich über jede Reaktion, über jede positive noch mehr. Aber wenn ich dann von sehr vielen Gynäkologen oder Lehrern oder Therapeuten positive, sehr positive Reaktionen kriege, dann freue ich mich sehr. Ich dachte gerade vorhin, als Sie das meinten mit der Schule, was wird denn da unterrichtet? Da merke ich jetzt, dass Lehrer wirklich unser Buch benutzen.
Mhm.
Es wird jetzt nach Flyern gefragt, um das Buch zu empfehlen. Und ja, wir arbeiten dran, wie man das in die Schule kriegt, weil es ist, glaube ich, ein echt gutes Buch dafür.
Ich habe heute gelesen, dass Weltbild Make Love nicht verkaufen möchte. Was sagen Sie denn dazu?
Wollen wir jetzt die Restzeit dafür nutzen?
Nein,
das ist ein Riesenthema und ich konnte das noch nie verstehen. Ich finde, da braucht man gar nicht so viel zu sagen.
Also
man verkauft Dinge, gegen die man sonntags predigt und dann verbietet man Aufklärung. Das ist nicht so gut.
Ich wollte es einfach nur angesprochen haben.
Ja, finde ich gut.
Wir machen uns heute mit Ihnen einen lustvollen Abend. Ich höre das schon. Die Psychologin und Paartherapeutin Ann-Marlene Henning, die zusammen mit Tina Bremer-Olczewski, ne? So habe ich es richtig ausgesprochen, das Buch geschrieben hat, Make Love.
Genau.
Wir reden gleich weiter drüber. Wir haben aus Ihrer Stadt jetzt gerade eine Mail bekommen, Frau Henning. Hm? Da fragt uns eine Zuhörerin, die uns wahrscheinlich übers Internet hört, warum Sie denn nicht in die Schule gehen und da Aufklärung machen anstelle der Lehrer? Die würden vielleicht lieber so eine Dame wie Sie hören, die das lustiger rüberbringt oder lockerer rüberbringt.
Das ist ja eine süße, nett, vielen Dank. Ich habe zum Beispiel Schulen angeschrieben, man kriegt noch nicht mal eine Antwort.
Mhm.
Aber vielleicht kriege ich jetzt eine Antwort. Das war vor 2 Jahren.
Wir haben es ja vorhin schon so ein bisschen angesprochen. Sex ist ja heutzutage allgegenwärtig, vor allem im Internet. Manche haben das Gefühl, das Internet existiert nur deswegen, damit man sich da sowas angucken kann. Passiert nicht da die eigentliche Aufklärung, so 24 Stunden am Tag?
Ja, ja, aber was für eine. Also das sind ja bestimmte Menschen, die man da sieht, meist ein bisschen künstlich, mit dicken Busen und alles in Übergröße und alles gepinselt und gemacht. Das erklären wir auch im Buch.
Mhm.
Und mit Techniken, wenn wir das Wort schon erwähnen dürfen, die nicht gerade so besonders gut sind, meist für die Frau.
Mhm.
Oder ja, für den Genuss auch nicht so gut sind.
Das heißt, wenn man das im Internet sieht, entsteht womöglich ein falsches Bild von Sexualität.
Ja, ich denke ja. Und das, ich frage ja viele, mein Sohn ist ja 19, ich habe mal seine Freunde gefragt, die wundern sich nicht mehr über meine Fragen. Und da hieß es denn schon erst so, na, ach Mami, das wissen wir, dass das nicht echt ist. Aber dann meinte doch einer, naja, aber wir gucken ja ganz schön viel und da bleibt ja auch mal was hängen, meint er und zeigt auf seinen Kopf.
Mhm.
Ja, das ist schon, ich denke ja, das ist ja, man guckt sich Verhalten ab und denkt gar nicht mehr drüber nach. Oder man speichert vielleicht, man muss ewig können, ohne darüber nachzudenken und fühlt sich schlecht, wenn man nicht lange kann.
Sie
war nur
das,
ein Beispiel.
Ja. Ja, Sie haben das in dem Buch ein bisschen zusammengefasst, die sogenannten Pornolügen. Sie haben ein paar ja schon erwähnt, dass eben alles groß Stimmt. ist und dass alles, ja, dass man immer kann, immer Zeit hat und sowas. Sollten Jugendliche das dann nicht besser gar nicht sehen? Oder lässt es sich nicht vermeiden?
Ja, das ist interessant, weil dann haben die ja gar nichts gesehen. Dann wissen sie ja, wir sind ja hier in unserem Breitengraden kein Volk, das denn sich zeigt. Also es gibt ja andere Naturvölker, die das sich einfach zeigen. Ich habe gerade von einer dänischen Journalistin von Leuten, das war in Uganda, da gibt es Sexualunterricht völlig eingeplant. Die Tante macht das und das und die Mutter macht das und das, Geschlechter getrennt.
Mhm.
Und es wird gezeigt, die Geschlechtsorgane werden gezeigt, wie man die massiert, wie man das, also unglaublich, ich war sehr überrascht. Also es ist wie wir es nicht niemals machen würden. Man setzt sich hin und jemand öffnet sich und zeigt sich. Und zwar die Mutter oder die Tante und die Mädels dürfen anfassen und gucken. Ja,
reden
das ist sehr direkt,
ja.
aber ja.
Tja, wüsste ich jetzt gar nicht, was ich damit anfangen würde.
Nö.
Reden Jugendliche über Sex eigentlich heutzutage? Es wird über alles geredet und dann doch darüber bestimmt auch.
Ja, glaube ich auch. Also das ist ja auch meine Erfahrung mit den Jugendlichen in der Clique von meinem Sohn.
Mhm.
Die reden und ich bin ja nicht immer dabei. Aber man hört an deren Fragen dann, die manchmal kommen, dass da nicht genug, dass sie, ja, die, ich glaube, die haben eine Unsicherheit, weil die so viel sehen. Und wen sollen sie denn fragen?
Ihre Eltern fragen sie nicht wahrscheinlich?
Nee, also meiner hat mich gefragt, aber ich glaube sonst nicht so. Also das sagen die meisten Untersuchungen, dass die nicht so richtig mit den Eltern reden wollen.
Haben die denn weniger Hemmungen als früher, die Teenager?
Ich glaube ja, ein bisschen, also da ist schon irgendwas, da ist schon so eine Idee mit, man darf alles probieren und man kann doch mal und so weiter. Es ist aber leider oft mit einem Druck verbunden.
Mhm. Brauchen denn Mädchen und Jungen dieselbe Aufklärung oder gibt es da Unterschiede?
Naja, da kommen wir wieder zu Uganda, ne?
Ja, gut, da haben sie es ja schon gesagt.
Ja, ich glaube, teils kann man denen das Gleiche beibringen, aber vielleicht ist es auch manchmal smart, die zu trennen, weil dann wird anders gefragt. Da habe ich auch ein paar gute Sachen, wie nennt man das denn? Seiten auf Facebook, wo geleitet von einer meinetwegen Lehrerin und da gibt's Girls Day und dann schreibt man alle Fragen und die nicht dummen Fragen oder wie, also alles, was man möchte.
Mhm.
Und das habe ich heute gerade gelesen, das sind unglaubliche Fragen, wo ich denke, super gut, dass die gestellt wurden. Also da liest man quasi das Vorurteil raus in der Frage. Was die Mädchen denken.
Was sie von der Sexualität wissen und nicht wissen wahrscheinlich dann, ne?
Ja, genau. Ich wollte mir die merken bis heute und ich merke gerade, dass ich mein Mac nicht eingesteckt habe, sonst hätte ich 2 Beispiele bringen können.
Wir wissen auch so, wir können es uns so vorstellen. An Marlene Henning, unser Gast heute in SA1 Abendrot. Frau Henning, ab wann sind wir denn ein sexuelles Wesen?
Ja, das ist eins meiner Lieblingsfragen. Im Mutterleib.
Da fängt das an.
Da gibt es Erektionen und kleine Jungs, die da hinfassen. Da kann man es besser nachweisen als beim Mädchen. Mhm. Aber in jedem Fall auch gleich nach der Geburt, weil Sexualität verstehen wir ja meist irgendwas mit irgendwo was reinstecken. Aber es fängt ja mit Spüren an, den Körper spüren, sich anfassen, und damit fangen die Kinder sehr, sehr früh an.
Sie haben es ja vorhin schon mal gesagt, in dem Buch ist das auch das erste Kapitel, dass man seinen eigenen Körper kennenlernt, ja, um sich dann sozusagen zu einem sexuellen Wesen zu entwickeln. Welche Bedeutung hat denn generell Sexualität für uns? Das ist ja mehr als Biologie.
Ja, das ist es. Es gibt ja so viele, eine Fülle von Untersuchungen, die belegen, wie gesund es ist. Es gibt tolle Untersuchungen, die ich liebe, die heißen, je öfter ein Mann in seinem Leben ejakuliert, ob allein oder mit Partnerin, desto weniger Prostatakrebs, Herzinfarkt und Schlaganfall. Mhm. Also das heißt, es ist gesund. Und es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass man wirklich länger lebt, besser lebt. Und das spricht für sich.
Ja.
Es ist was Tolles. Die Hormone, was alles durch den Körper schießt, wenn man Sexualität leben darf und kann und genießen kann, dann, das ist einfach richtig gut.
Ich glaube, der Kalorienverbrauch ist auch was
auch
Richtiges
noch
dabei.
Ja.
Sie schreiben in McLove auch von unserer sexuellen Identität. Was ist denn das? Kann man das verstehen?
Also da würde ich gerne wieder einfach den Porno nehmen. Wenn man sowas guckt und einfach so blind übernimmt, dann macht man ja nur irgendein Muster nach von so einer Kunstform wie Pornofilme. Aber wer bin ich denn wirklich? Mag ich das, was ich da sehe? Mhm. Was mag ich tun und was mag ich nicht tun? Und irgendwann weiß man es. Und da wir versuchen, diese Frage sehr, sehr früh aufzuwerfen. Ich habe mir die sehr spät gestellt, weil nie jemand gesagt hat, mach dir mal Gedanken. Und das wollen wir wirklich gerne, dass man sich sehr früh fragt, mag ich das mitmachen oder mag ich es nicht? Wie ist mein Geschmack?
Also sozusagen seine eigenen sexuellen Wünsche, Präferenzen kennenlernen.
Ja, man lernt es ja, wie wir alle wissen, die ein bisschen älter sind. Ich kenne jetzt ihr Alter nicht, aber so in den 40ern vielleicht. Da lernt man ja immer mehr. Man kommt immer auf neue Ideen und man weiß auch plötzlich, was man nicht möchte. Und eigentlich kann man aber damit ein bisschen früher anfangen. Gerade die Jugendlichen müssen wissen, sie müssen nicht alles mitmachen.
Da gehört zu dieser Identität auch die Rollenfindung, also hetero oder gleichgeschlechtlich beispielsweise?
Also sehr, ja. Das ist ja, früher wurde das auch nicht so in Frage gestellt. Das musste so alles sein, so Mann mit Frau und fertig. So, und es gibt ja sehr viele Beispiele dafür, dass Jugendliche sehr früh merken, dass sie, und jetzt sage ich in Tüttelchen, anders sind. Eigentlich sind die gar nicht anders, weil alles normal ist. Aber das ist ein große Sache. Wie fühle ich mich? Als Frau oder als Mann und auf wen reagiere ich? Und dann ist man ja gleich, man ist ja dann in der Gesellschaft doch nicht gleich. Also es ist immer noch schwierig, anders zu sein. Das ist schwierig für einen jungen Menschen, dass ein Mann mit einem Mann in der Öffentlichkeit, da gucken viele Leute noch hin.
Umso wichtiger ja, dass das eben sich für einen selber schon früh ausprägt und dass man womöglich mit Aufklärung auch eher lernt, sich so zu akzeptieren, wie man ist.
Wie man
einfach
ist. Ja, genau. Ja, da machen wir auch eine große Sache raus, dass man zu sich stehen kann. Also rausfinden, wer man ist, und dann sich ruhig trauen, sich so zu zeigen. Weil dann mögen die Leute einen ja, wie man ist und nicht, wie man versucht zu sein.
Ja. Haben wir in Deutschland immer noch so ein kleines verklemmtes Verhältnis zu unserer Sexualität? Kann das sein?
Ich überlegte lange, wie ich auf diese Frage antworte. Die kommt ab und zu, und ich meine ja. Ist ein bisschen Verklemmung vorhanden.
Wo wir Deutsch uns doch so modern und weltoffen und alles geben. Wie sieht denn das in anderen Ländern aus? Es gibt ja immer so, Sie kommen ja aus Dänemark ursprünglich. Ja. Skandinavien gilt ja da immer als sehr liberal und fortschrittlich.
Ja, und ich, Holland auch hat eine andere. Da gibt es zum Beispiel eine Sexualerziehung im Kindergarten schon, und in Norwegen,
so
Schweden auch. Ja, genau. Da geht es dann aber so um Grenzen setzen lernen und Nein sagen lernen oder was weiß ich, den Körper zeichnen auf eine großen Pappe oder so und dann alle Einzelheiten dahin tun, die Nase, aber Bauchnabel, aber eben auch die Geschlechtsorgane und so weiter. Ja, und dann habe ich gerade gedreht mit einer sehr netten französischen Dame aus von Arte, und sie hat mir auch erzählt, dass es in Frankreich anscheinend auch ganz locker, also eine ganz andere positive Einstellung dazu gibt. Das wusste ich nicht.
Die USA gelten ja immer als sehr prüde, ne? Oder so, ja. Oder sagen, anders gesagt, eigentlich tun sie so, als seien sie es nicht, aber auf der anderen Seite kommt dann viel Merkwürdiges darum. Also das ist wohl, hat irgendwas mit Länderkultur zu tun,
das hat es in jedem Fall, genau. Und ich erzähle auch gerne das Beispiel von Dänemark. Warum ist es denn anders? Ist ja nicht, weil jeder nur aufwächst und sagt, ich bin anders, aber es wird einfach es hat eine andere Wertigkeit. Es gibt sehr, sehr viel Fernsehen auf einem ordentlichen Niveau zu verschiedenen sexuellen Themen. Also man kann in Ruhe, ohne dass es billig Fernsehen ist, auch Dinge erfahren.
Ja, das war ja, hier in Deutschland gab es das ja auch schon mal im Privatfernsehen. Wir erinnern uns an Erika Berger, die dann immer Fragen beantwortet hat, aber das war natürlich dann stellenweise auch eine andere Qualität, würde ich mal sagen.
Ja, aber das war
sie hat es sehr lustig gemacht.
So, ja, das war auch gar nicht so schlecht. Die hat auch mal gute Antworten gegeben.
wo wir eben schon bei Kultur waren und so, warum tut sich denn Religion oft so schwer mit Sexualität? Oder ist es gar nicht die Religion, sondern ist es eher die Gesellschaft, in der diese Religion, sagen wir mal, herrscht.
Ja, das ist es dann. Aber viele Religionen, wo wir sind, die tun sich schwer damit. Und ich kann es nicht verstehen, weil ich weiß nicht, wer hat uns entworfen? Wer hat die Körper so gebaut? Warum können wir genießen? Warum wollen wir das? Warum haben wir Hormone, die so sind, dass wir es kaum lassen können? Und wenn das ein Gott so erschaffen hat, warum soll es denn verboten sein? Das wird eine Riesendiskussion, aber ich kann es nicht verstehen. Ich kann es einfach nicht verstehen und akzeptieren, weil man sieht bei jedem kleinen Kind, dass das ein Genuss ist, sich selbst anzufassen und dieses zu spüren. Also das kann nicht falsch sein, wenn Sie mich fragen.
Ja, und das Thema kann man jetzt hier nicht vertiefen, da müsste man dann praktisch auch aus dem Bereich der Religion Leute dabei haben, das zu diskutieren. Genau. Ich wollte noch mal eben kurz auf das Internet kommen, weil mir das noch eingefallen ist. Cybersex, das ist ja so ein Stichwort, machen Menschen. Es gibt auch jetzt natürlich sehr beliebt die Partnersuche über Online-Portale. Ja. Verändert das unser Sexleben? Wird das ein bisschen zur immer verfügbaren Masse, sage ich mal, dass man haben kann?
Ich denke fast, dass das Risiko besteht, aber viele verteufeln ja das Internet in diesem Sinne dann, aber das hat aber auch gute Seiten. Viele Leute, die sonst keinen Partner gefunden hätten oder die finden dann doch jemand, oder man kann sehr genau beschreiben, was man sucht, weil es zum Beispiel auch Leute gibt, die so spezielle Vorlieben haben, die ich nenne jetzt als Beispiel Fußfetischisten oder so, da kriege ich sehr viele Mails, dann kann man jemand dafür suchen. Und dann, wenn zwei Leute sich finden und dann sowas machen, was nicht jeder macht, wer kann denn da was gegen haben?
Ja, aber wahrscheinlich auch seine Schattenseiten, ich denke mal, da passiert auch viel, und Vorsicht sollte man wohl auch da walten lassen.
Ich denke, ja, weil auch da sehr viele, da sind Leute unterwegs, auch die nicht fähig sind, normale Beziehungen zu führen. Mhm. Ja.
Das ist dann der Nachteil. Ja. Der Talk in S1 Abendrot, Aufklärung im 21. Jahrhundert mit Ann-Marlene Henning. Frau Henning, gerade kam noch eine Frage auf hier bei uns von einem Hörer. Wir haben ja vorhin gesagt, Jugendliche wissen eigentlich gar nicht so viel, wie man denkt. Und auf der anderen Seite gibt es immer Klagen, es fängt immer früher an. Also Frühreifheit sei jetzt praktisch das Problem. Ist das so?
Ja, also die Pubertät selbst fängt ja früher an, aber es gibt auch Belege dafür, dass wenn die Kinder gut aufgeklärt sind, fängt der Geschlechtsverkehr später an.
Aha.
Und also der Körper quasi geht in die Pubertät, aber das heißt noch lange nicht, dass man unbedingt, jetzt muss ich sagen, reinstecken möchte. Es muss nicht zum Äußersten kommen, aber ja, die Körper sind früher reif, genau.
Das ist einfach, hat sich so entwickelt, biologisch.
Ja, das ist irgendwas mit 16 oder so, um die Jahrhundertwende oder 1920 oder sowas, mit 16 und dann jetzt runter bis 9,7 oder so ist das der statistische Mittelwert.
Wo die Pubertät einsetzt.
Richtig, und das ist früh, muss man sagen.
In Ihrem Buch findet man ja auch so ein bisschen Ländervergleich, ne? Mit welchem Alter fangen Jugendliche in welchen Ländern an, sozusagen sexuell aktiv zu werden. Ich muss mal zu Ihrer Berufsbezeichnung kommen. Die kennt man in Deutschland eigentlich nicht, Sexologin. Nee. Was ist das? Wie wird man das?
Ja, also es ist möglich, das ganz normal in der Uni studieren in verschiedenen Ländern, nur hier nicht.
Mhm.
Also hier machen das eher Leute, die schon Ärzte sind und spezialisieren sich dann. Oder ich zum Beispiel habe eine Schweizer Ausbildung noch gemacht, also eine dänische, aber auch eine Schweizer, die kommen dann hierher. Und das wird in Portugal, in Spanien, in Frankreich in der Uni unterrichtet. Das heißt sexo-korporell, Sex und Körper quasi.
Mhm.
Und in Amerika ist es auch ein ganz normaler Begriff. Ja, das ist sowas wie ein Sexualtherapeut, aber ich glaube, Sexologen studieren ein bisschen mehr das Thema und gehen auch an die Öffentlichkeit, regen Debatten an,
ja.
Klären auf. Genau.
Also das ist eine Berufslücke offensichtlich noch, die wir hier in Deutschland haben, eine Ausbildungslücke. Was ja. Sie in Ihrem Aufklärungsbuch schreiben, das ist ja wirklich sehr entspannt geschrieben, habe ich vorhin schon gesagt, sehr locker geschrieben. Fließen da auch sozusagen Ihre persönlichen Erfahrungen mit ein, wenn man so ein Buch schreibt? Zusammen
ja,
mit
das
Ihrer?
Ist, glaube ich, nicht zu vermeiden. Mhm. Was sich besonders, das wird falsch verstanden, aber beim Thema Anal, das war das witzigste Thema im ganzen Buch, weil wir diskutiert haben, bis es aus den Ohren raus. Ja, es war wirklich ein sehr lustiges Thema.
Kann ich mir schon vorstellen.
Ja, ich brauche jetzt nicht über Vorlieben oder so
sprechen,
aber man kann es einfach komplett entspannt sehen, das Thema, und das tun die meisten nicht. Mhm. Und das war.
Naja, wenn das so eine zwei Frauen Aufgabe ist, auch dieses Buch zu schreiben, da hatten sie wahrscheinlich auch richtig viel Spaß dann dabei.
Ja, und ich weiß natürlich, wie Sie fragen jetzt private oder Erfahrungen.
Nee, ja, einfach generell Ihre Erfahrungen mit.
Ja, genau. Und ich kann es kaum noch auseinanderhalten, weil ich einfach so viele Klienten habe.
Ja.
Also ich habe auch die Erfahrung der Männer dann, also und die Frauen in jegliches Alters und so. Das ist. Das spielt sogar noch mehr rein. Das, was ich jeden Tag in der Praxis sehe.
Muss man dazu sagen, Sie beraten Paare, auch Einzelpersonen.
Ja.
Wer kommt denn da so zu Ihnen in die Praxis?
Ich würde sagen, die normale Gauschkurve, eine Normalverteilung, die Otto-Normalverteilung. Alle Altersklassen, große Gruppe in der Mitte und Männer und Frauen halbe-halbe und mit 4, 5 großen Gruppen, es sind 5 Probleme, die immer wieder kommen.
Ja, da wollte ich gerade nachfragen, was sind denn die häufigsten Probleme?
Ja, dass also zu früh kommen bei Männern oder bei älteren Männern die Erektion verlieren und bei Frauen keine Orgasmen bekommen zu können oder eben Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, Vaginismus, also unten solche krampfartige Zusammenziehung des Beckenbodens, dass da gar kein Penis mehr reingeht und das große Thema allgemein keine Lust.
Mhm. Ist das mit der Lust nicht auch so eine Sache? Das heißt ja immer, die Lust, die verflüchtigt sich mit der Zeit, wenn man in einer Partnerschaft lebt.
Ja, jedenfalls gibt es ein paar hormonelle Zusammenhänge, dass die dann die Hormone, die vorherrschen, wenn man nur auf die Piste läuft oder wenn man verliebt ist, das sind andere, als wenn man liebt. Und die mögen sich auch nicht ganz so gerne, das sind so gegenseitige Wechselwirkungen, ja, aber es gibt definitiv Wege und Mittel, wie man das noch am Leben erhalten kann. Und da gibt's super Untersuchung auch von Helen Fischer, die hat nämlich Leute untersucht, die behaupteten, wir sind noch so verliebt wie am ersten Tag und haben auch noch Sex. Die waren aber dann schon 30, 40 Jahre zusammen und sie konnte das im Computertomographen auch beweisen, dass die recht haben. Es ist möglich.
Das ist witzig, weil man könnte ja auch die Frage stellen, ist der Mensch eigentlich nur für einen Partner gemacht oder neigt er dazu? Das wird ja immer über die Männer gesagt, die Männer hätten das Bestreben, möglichst erbgutreich breit zu streuen, sag ich mal.
Da gibt es lustige Zusammenhänge. Das hätte das mit der Treue und die Häufigkeit des Sexes hätte was damit zu tun, die Größe der Hoden im Vergleich zum Körper. Zum Beispiel ist der Spatz ein horny kleines Vögelchen und der Gorilla zum Beispiel überhaupt nicht horny, hat glaube ich 1 oder 2 Mal im Jahr Sex. Und der Mensch ist ja dann von der Größe irgendwo dazwischen. Und er müsste dann mit seinem Großhirn dagegen entscheiden, untreu zu sein. Also der Trieb dafür wäre da.
Ja.
Ja.
Wie schwierig ist so eine Therapie, wenn man die bei Ihnen macht oder so eine Beratung? Haben Sie Erfolgserlebnisse reichlich?
Jetzt fragen Sie so allein, also die Frage, wie schwierig. Ich finde, ja, es ist gar nicht das richtige Wort, weil das stelle ich in jedem Fall fest, die Leute sind gleich beim ersten Gespräch schon erleichtert, weil das ist ein Anliegen von mir, gleich im ersten Gespräch die Perspektive aufzuzeigen und auch von den Erfahrungen zu sprechen, was man machen kann bei dem und dem Problem. Und es geht, also Besserung oder Veränderung tritt in jedem Fall sehr schnell ein und dann mache ich das ja oder viele andere auch so, dass die gar nicht jede Woche kommen müssen, weil oft muss man ja dann zu Hause was üben oder wahrnehmen am Körper. Also viel Spaß beim, und das nächste Wort sage ich nicht, wenn ich die verabschiede.
Wir wissen, was Sie meinen.
Gut.
Gut.
Nein, also ich finde, das geht gut, schnell, aber es gibt auch Sachen, die können, die dauern auch ein Jahr vielleicht.
Aber ja, der wichtige Schritt ist praktisch, sich Hilfe zu suchen, wenn man merkt, man hat in der Beziehung einfach diese Probleme und kann sie anders nicht lösen.
Jetzt haben Sie das auch super, super gerade ausgesprochen. Das ist ja dann das, was viele sagen, oh, hätte ich das gewusst, sagen dann 50-Jährige oder Männer zum Beispiel, wäre ich ja viel früher gekommen.
Ja, auf alle Fälle.
Ja, deswegen ist es wichtig, dass es bekannt wird, dass es Möglichkeiten gibt.
Ja. An Marlene Henning heute im Talk hier in SR1 Abendrot. Frau Henning, so leicht und entspannt über Sexualität reden, kann das eigentlich jeder lernen?
Ja. No. Ich würde behaupten, jedes Kind, was nicht gestört wird dabei, kann es von alleine.
Ja.
Und wenn er groß werden würde, damit könnte er es auch als Erwachsener.
Sie haben eine sehr lustige Homepage, wenn ich das mal so sagen darf. Die heißt doch-noch.de.
Ja.
Und das Lustige ist vor allen Dingen, Sie haben da einen Blog, einen Videoblog.
Ja.
Vielleicht können Sie dann früher mal sagen, was und worüber Sie da bloggen.
Ja, das ist ja, es war so eine nette Idee von dem Kameramann Felix, der nie zu sehen ist, aber sich auch immer einmischt in den Beiträgen.
Ja.
Er hat nämlich gesagt, wie findest du das, wenn wir jetzt ein bisschen Aufklärung betreiben? Und der Blog ist über alles. Der Penis und seine zwei Kumpel, die Klitoris oder auch mal, wie man redet miteinander oder Stoßtechniken, alles von bis.
Ja.
Aber ich hab auch ein interessantes Beispiel vom Blog, fällt mir gerade ein. Ich habe einmal sitze ich ganz entspannt in so einer Bar in der Küche und schneide verschiedene, ich glaube Zucchinis und sowas, in den richtigen, statistisch richtigen Durchschnittsgrößen eines Penises und halte die so in die Kamera und sage sowas wie, das ist die Durchschnittsgröße, nicht was man im Porno sieht, sondern das hier ist wirklich die Größe. Und genau der ist verboten worden und mit Eintritt jetzt ab 18. Und das wäre nun wirklich einer, den Jugendliche, ich habe eine gemäßigte Sprache darin, es ist ganz entspannt und das ist ein wirklich wichtiges Thema, um Druck abzubauen.
Ja, das ist für viele Männer ja das größte, wenn sie damit unzufrieden, das größte Problem, so wollte ich sagen, wenn sie da einfach Beklemmung haben, weil sie glauben, sie sind zu kurz gekommen.
Ja, weil wir haben da, das hatte mir meine Ausbilderin in Dänemark gesagt, die denkbar schlechteste Perspektive ist, von oben nach unten zu schauen.
Mhm.
Da sieht er immer klein aus. Wir sehen ihn immer von unten nach oben. Da sieht er groß aus.
Um nochmal auf McLove zu kommen. Sie schreiben in dem Buch ja sehr entspannt und positiv über Sex, über den Weg der Aufklärung von sich selber anfassen bis dann hin zu Sex mit einem Partner. Es gibt hier nur noch Schattenseiten. Wie gehen Sie damit um? Zum Beispiel, es gibt Gewalt, auch sexuelle Gewalt. Es gibt, man muss sich vor Krankheiten schützen. All das ist ja auch wichtig, dass man Jugendlichen das sagt.
Oh ja, und genau das, wenn sie was in der Schule lernen, dann das. Also das sind typische Themen für Aufklärung in der Schule. Und es ist auch wichtig. Aber man darf nicht das Positive vergessen. Aber wir haben das...
Die machen es zum Schluss dann, ne?
Ja, genau, weil es muss mit rein.
Ja,
aber
ja,
das war ein wirklich wichtig für uns, dass wir jetzt die positiven Dinge besprechen. Weil wie man verhütet, das kann man wirklich schnell abhandeln. Aber ob man die Verhütung denn auch benutzt... Das steht vorne im Buch drin, nämlich wenn du dich selber kennst und wenn du Ja und Nein sagen kannst und dich auch selbst schützen möchtest.
Mhm.
Man kann lange drüber reden, wenn es nicht gemacht wird. Also Kondome benutzen oder versuchen, nicht schwanger zu werden. Ja, das muss genannt werden, ja.
Ihr Aufklärungsbuch, aber auch so die Bücher von Charlotte Roach oder aktuell dieser Shades of Grey Roman, Geheimnis Verlangen, haben solche Bücher auch Auswirkungen darauf, wie öffentlich über Sex geredet wird? Dass man es überhaupt tut?
Also ich glaube ja. Also ob welche Bücher nun gut oder schlecht sind, aber dass es überhaupt auf den Markt kommt und dass Menschen das wirklich lesen, beide Bücher, die Sie genannt haben, haben super verkauft, das ändert ja was, weil man liest ja die Worte. Das ist ja schon mal das Erste, das hat man vor 30 Jahren nicht gelesen. Jedenfalls nicht so viele Menschen haben es gelesen.
Da gibt es immer dieses ja auch berühmte unterm Ladentisch und so.
Ja, also übrigens unser, ich nenne jetzt nicht die große Buchhandlung in Hamburg, die das so betreibt, aber da wird unser Buch unterm Ladentisch verkauft.
Mhm.
Man muss danach fragen und dann wird es von hinten geholt.
Mhm. Ich habe auch schon von den Fällen gehört, dass es irgendwie in der Kinderabteilung war, also bei Kinderbüchern.
Das muss ja auch nicht sein, aber es muss auch nicht sein, dass man das aus dem Keller holen muss, weil man nicht weiß, wo man es hinlegen soll.
Ja.
Gut, die Leute fragen zum Glück danach.
Ja. Ich frage Sie jetzt nicht, ob Sie das Rezept für ein perfektes Sexualleben haben, aber ich habe heute gelernt bei Ihnen, man kann selber was dafür tun.
Ja, genau. Das ist auch eine gute Antwort. Es hat was mit Spüren zu tun.
Ja.
Sich und den anderen.
Make Love, ein Aufklärungsbuch von Ann Marlene Henning und Tina Bremer-Olczewski, ist erschienen im Rogner und Bernhard Verlag, kostet 22,95 €. Und ich konnte es empfehlen. Mir hat Spaß gemacht, drin zu blättern.
Haben Sie was gelernt?
Ja, ein bisschen, doch, natürlich.
Super.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen, Frau Henning. Hat Spaß gemacht.
Ja,
wir könnten, glaube ich, noch viel weiter reden, aber leider ist die Zeit um. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend nach Hamburg und vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, danke.
Machen Sie es gut. Tschüss.
Tschüss.
SR1 Europawelle. Abendrot.